Podcast-Checkliste, bitte.
Podcast-Checkliste. Laptop.
Check.
Mikrofon.
Check.
Glas Wasser.
Check.
Aufrechte Sitzposition.
Jawohl, check.
Aufnahme.
Ready for takeoff.
Podcast-Checkliste completed.
Der Streber hier.
If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing. Mit diesen Worten von Chuck Yeager heiße ich euch herzlich willkommen zur ersten Folge des DLR-Vorstellungsgesprächs. Ich bin Daniel Beckmann und ich freue mich drauf, in dieser Reihe mit den verschiedensten Personen aus dem DLR zu schnacken. Ja, und das Zitat vom Anfang passt ganz wunderbar, denn dies ist im wahrsten Sinne die Pilotfolge. Mein erster Gast ist Jens Haider und er ist, Trommelwirbel, Testpilot. Hi Jens, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel.
Der Zitatgeber vom Anfang, Chuck Yeager, war ja auch in einer Form Testpilot. Er ist nun sehr pragmatisch offenbar damals rangegangen und war ja offenbar froh, irgendwie runterzukommen. Das war irgendwie so sein höchster Anspruch. Wie siehst du das eigentlich? Hast du andere Ansprüche? Ich könnte mir vorstellen, heile runterkommen ist nett, aber ich glaube, du meinst ein bisschen mehr, oder?
Es gehört natürlich definitiv mehr dazu. Aber am Ende ist es schon so, wie du sagst, was auch das Zitat von Chuck Yeager wiedergeben soll. Am Ende soll alles so sicher wie möglich durchgeführt werden und möglichst garantieren, dass man eben heile und ja wohlbehalten wieder landet.
Jetzt aber, sag mal, also wie wird man eigentlich Testpilot? Also bei mir in meinem Kopf ist das irgendwie so. Ich habe da so eine Vorstellung zwischen Top Gun und Armageddon, aber ich glaube, die Realität ist anders, als Hollywood es darstellt.
Genau, den einen Weg zu dieser Qualifikation gibt es eigentlich nicht, kann man sagen. Es gibt unterschiedliche Wege dorthin. Die Mehrzahl derer, die als Testpilot arbeiten, kommen aus dem Militär, haben einen militärischen Hintergrund. Gibt allerdings durchaus auch einige, die einen rein zivilen Hintergrund haben, zivilfliegerischen Hintergrund, so wie in meinem Fall. Es hat mit ganz viel Glück zu tun, muss man ehrlicherweise sagen. Man muss vielleicht zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein. Damit hat es sicherlich ein bisschen zu tun. Aber es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man eine Idee im Kopf hat, was man machen möchte. Auch dass man das machen möchte und vielleicht auch ein bisschen darauf hinarbeitet. Was am Ende allerdings, muss man eben sagen, nicht wirklich eine Garantie dafür ist, dass das dann auch funktioniert.
Deine Ausbildung fand 4 Monate in der Mojave-Wüste in den USA statt. Also gar nicht so weit weg von der Vorstellung mit Top Gun. Und du hast im Zuge deiner Ausbildung sogar 12 verschiedene Muster geflogen. Also da war ja irgendwie alles Mögliche dabei. Was war da so dein Favorit? Was fandst du am coolsten? Welches Flugzeug war so der größte Anspruch, die größte Herausforderung für dich?
Ja, muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen. Wir machen das Ganze ja in mehreren Stufen. Also diese 4 Monate in der Mojave-Wüste, das war so der erste Teil von der Testpilotenausbildung, hat dann zu diesem sogenannten Kategorie 2 Testpilotenberechtigung geführt. Dann Jahre später, 2015, bin ich nochmal für 7 Monate in England gewesen, um dann quasi den Aufbaukurs zur Kategorie 1 zu bekommen. Und wenn du fragst, welche der Flugzeuge da am spannendsten waren, kann man auch so pauschal nicht sagen. Es ist immer dann spannend, wenn irgendwas wieder Neues dazukommt, was man vorher noch nicht gesehen hat, wo man sich wieder einlesen muss, auch drauf einstellen muss. Und ja, da kann man sicherlich sagen, das sind zum einen, kann ich mich sehr gut erinnern, an einen Flug mit einer alten DC-3. Der sehr, 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 sehr interessant war, auch aus Sicht eben der Flugmechanik, Flugeigenschaften und so weiter und so fort. Und auch speziell für mich, der nun einen rein zivilen Hintergrund hat, auch Flüge in Hochleistungsflugzeugen wie einem Alpha Jet oder einer BAE Hawk. Also das, aber wie gesagt, es ist wirklich immer dann, wenn es um neue Sachen geht, die man vorher noch nicht gesehen hat, wo man sich erst vorher auch damit beschäftigen muss, ist immer eine Herausforderung, immer was Besonderes.
Das klingt irre cool. Da frage ich mich natürlich, als Pilot, gerade jetzt, wo du sagst, von irgendwelchen Hochleistungsflugzeugen, dann hat man natürlich immer irgendwelche super coolen Typen vorm Auge mit Fliegerbrille, mit Lederjacke. Ich sehe jetzt hier gar nichts davon. Also du wirkst super angenehm, bodenständig. Aber gibt es eigentlich auch Klischees, die du erfüllst?
Keine, von denen ich wüsste. Also ich trage beim Fliegen, wenn die Sonne scheint, eine Sonnenbrille, aber das hat weniger mit Klischee zu tun als vielmehr, weil es wirklich einfach mal dann zu hell ist. Nein, weiß ich nicht.
Und wie ich erfahren musste, sollten die auch zwingend nicht oder dürfen die auf keinen Fall polarisiert sein, ne? Weil sonst siehst du irgendwie nicht mehr. Das habe ich mal irgendwie auf einem Freizeitflug nach Helgoland erlebt. Ich hatte als Nicht-Pilot, aber Alltagspragmatiker natürlich eine polarisierte Sonnenbrille, damit es beim Autofahren nicht so blendet. Ja, ich konnte auf den Screens da in der Cessna vorne, ich konnte nichts erkennen, ne? Also das sind so die Lehren, die man da zieht. Also Pilotenbrillen sind cool. Der Job des Testpiloten ist noch etliche Male cooler. Der schreit förmlich nach einem Soundtrack. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir jetzt in jeder Podcast-Folge 3 Songs von unseren Gästen sammeln und 3 Songs aus der Redaktion, die wir dann alle schön auf eine Playlist packen und die man sich hinterher anhören kann. Welche 3 Songs hast du für uns mitgebracht, Jens?
Ja, das hattest du mich im Vorfeld schon gefragt. Ich habe mich schwer damit getan, weil es eigentlich keine spezielle Richtung gibt. Von daher, ich habe jetzt mal 3 rausgesucht. Das eine wäre halbwegs aktuell, The Weeknd mit Blinding Lights.
Super Song.
Das zweite.
Wahrscheinlich auch gut, wenn man für die Sonnenbrille ist, Blinding Lights und Sonnenbrillen. Ne? Kann man ja durchaus kombinieren.
Ja, kann man bestimmt. Das zweite, auch nicht so alt, von Coldplay und den Chainsmokers, Something Like This.
Ja, kenne ich. Ja? Ist ein Lied auch auf meiner Playlist. Ich habe so eine private Playlist irgendwie so zum Fliegen. Wenn ich irgendwie in den Urlaub fliege, dann ist das so eins, was mit drauf ist. Es passt schön so zu dem Moment, wenn man so durch die Wolkendecke stößt und die Sonne scheint. Das ist ein wunderbares, gute Laune-Lied.
Ja, genau, richtig. Und das dritte Lied, so stellvertretend schon für auch Bands und Songs, die etwas älter sind oder deutlich älter, die ich aber schon sehr gerne und auch regelmäßig höre, wäre dann Queen mit We Will Rock You.
Sehr cool. Ja, von der Redaktion haben wir uns auch ein paar Gedanken gemacht. Wir wollen die Klischees, die du vielleicht nicht erfüllst, die bringen wir aber jetzt ordentlich mit da rein. Wir haben uns überlegt, ein paar Songs mit gewissem fliegerischen Coolness-Faktor mit reinzubringen. Ich glaube, was wir einfach nehmen müssen, wir sind jetzt hier schon so, reiten schon so auf Klischees rum, dann muss natürlich Danger Zone von Kenny Loggins mit da rein, als einer der Songs aus Top Gun. Außerdem nehmen wir mit rein Big Jet Plane von Angus and Julia Stone und auch relativ aktuell und immer wieder eine wunderbare Hymne, Learn to Fly von den Foo Fighters. Also diese Playlist könnt ihr bei Spotify finden und euch dort herunterladen und wird zukünftig immer weiter wechseln. Deswegen schon mal vielen Dank für deinen allerersten Input hier, Jens, und seid gespannt, was da noch alles kommt. Jetzt hast du ja schon mal kurz erzählt, wie man eigentlich so Testpilot wird. Wie bist du aber letztendlich zum DLR gekommen? Du sagtest ja, Testpilot zu werden, wir müssen schon die Sterne günstig stehen im Grunde, dass alles so gut hinhaut. Ich könnte mir vorstellen, der Einstieg beim DLR war da doch ein bisschen einfacher.
Ja, aber auch das hatte tatsächlich ziemlich viel mit Zufall zu tun. Ich hatte 2003 respektive 2004, das war das Ende meines Studiums in Bremen und meiner Pilotenausbildung. Zu der Zeit war mein Ziel, bei der Regionalsparte in einer namhaften deutschen Flugverkehrsgesellschaft anzufangen. Zu der Zeit war es so, dass der Arbeitsmarkt, also er war ziemlich am Boden. Es gab Einstellungsstopps konzernweit. Und ja, an der Stelle habe ich Kontakt aufgenommen, tatsächlich zufällig über Bekannte beim DLR. Das lief über meinen Betreuer der Diplomarbeit und ja, habe eine Stellenausschreibung gefunden am Institut für Flugsystemtechnik, die ja ziemlich gut gepasst hat, die auch sehr interessant klang. Ich habe mich darauf beworben, ja, und bin dann 2004 beim DLR gelandet. So war mein Weg zum DLR. Habe dann aber dann schon festgestellt, dass ich mich schon irgendwo in der Fliegerei sehe. Und habe dann letzten Endes 2006, als es dann eben eine Ausschreibung im Flugbetrieb gab, mich daraufhin beworben und hatte das Glück, übernommen zu werden, eingestellt zu werden.
Ja, super cool. Also du hast dann also als Pilot hast du ja im Grunde, du bist studierter Flugsystemtechniker, richtig?
Mhm, genau.
Das heißt, du hast ja im Grunde auch beide Brillen auf, ne? Also du betreust so den fliegerischen Betrieb von beiden Seiten. Du sitzt nicht nur im Cockpit, sondern du weißt auch, was drumherum passieren muss. Gerade im DLR ist es so, dass da auch durch das DLR selbst Modifikationen an den Flugzeugen vorgenommen werden. Und das DLR kann ja sogar selber zulassen, dass du dann damit wirklich auch abheben darf. Und da hast du ja irgendwie auch eine sehr besondere Perspektive dann durch deine Doppelrolle im Grunde und deine Geschichte. Was sind überhaupt so deine besonderen Herausforderungen und Risiken dann in diesem Betrieb?
Also die Aufgaben sind sehr, sehr vielfältig. Das geht, wie du schon angedeutet hast, los, dass man natürlich mit den Wissenschaftlern schon frühzeitig in einem Projekt in die Diskussion geht. Was sind ihre Erwartungen? Was wollen sie haben? Was hat das dann letzten Endes für Konsequenzen für das Flugzeug, für den Hubschrauber? Was muss dann umgebaut werden? Wie müssen dann die Flugversuche überhaupt geplant werden? Auch da so, dass man sie am Ende des Tages sicher durchführen kann. Und das wirklich alles so unter einen Hut zu bringen, das ist die Herausforderung am Ende des Tages. Ist auch der Grund, weshalb bei uns im Flugbetrieb die technischen Piloten ein Studium mitbringen müssen. Das ist bei uns direkt Einstellungsvoraussetzung. Und in aller Regel haben die Leute auch mehrere Funktionen. Also die meisten der Piloten und Flugversuchsingenieure sind auch im Entwicklungsbetrieb Entwicklungsingenieure bzw. Musterprüfingenieure, die dann auch an der Modifikation direkt an den Luftfahrzeugen mitarbeiten.
Was für ein Studium sollten die Leute mitbringen?
Also natürlich wünschenswert ist ein technisches Studium. Das sollte optimalerweise Luft- und Raumfahrttechnik sein, Luftfahrtsystemtechnik. Aber wir haben auch Kollegen, die haben Informatik studiert, die haben etwas anderes Naturwissenschaftliches studiert. Also da kann man sich gar nicht so festlegen. Es ist sicherlich, kann man sagen, das Optimum, wenn jemand Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Aber wenn Naturwissenschaftler kommen, Informatiker, das ist genauso valide.
Du hast dich in deinem Studium sehr auch mit Wirbelschleppen und, wenn ich mich richtig entsinne, auch mit der Schallausbreitung von Flugzeugen befasst. Das war ja auch schon im Thema im DLR häufig mal, die Projekte wie dieses LNAS, also Low Noise Approach System.
Genau.
An dem du ja auch nicht ganz unbeteiligt gewesen bist.
Genau, an dem Projekt war es so, dass für den Airbus A320 vom Institut Flugsystemtechnik ein System entwickelt wurde, das als Assistenzsystem für den Piloten eine Hilfe darstellt, wann der Pilot optimalerweise im Landeanflug die Landeklappen ausfährt, Fahrwerk ausfährt. Das Ganze mit dem Ziel, die Triebwerksleistung so lange wie möglich im Leerlauf zu behalten. Mhm. Und das Ganze hängt ab, im Prinzip natürlich von der Flugzeugmasse, aber auch von den Wind- und Wetterverhältnissen. Das wird von dem System berücksichtigt und wir haben das in mehreren Versuchskampagnen auch mit externen Piloten von Flugverkehrsgesellschaften auf unserem Flugzeug zeigen können, dass mit dem System man zuverlässiger den Triebwerksschub im Leerlauf halten oder lassen kann als ohne dieses System. Und aktuell wird das System auch bei Flugverkehrsgesellschaften im täglichen Betrieb weiter erprobt. Und nach dem, was wir so hören, ja, sind die Ergebnisse dafür sehr vielversprechend.
Und hoffentlich hört ihr nicht so viel, ne?
Ja, genau.
Ich denke mal, da werden sich auch viele Leute freuen, die in Einflugschneisen wohnen. Man hört ja ständig davon, dass Leute sich beklagen. Ein klassisches Beispiel ist auch hier bei mir in Bonn. Hier ist dieser kleine Flugplatz Hangela nebenan, der gefühlt seit 150 Jahren oder so da ist. Und die Leute wohnen seit 2 Jahren da und beklagen sich über Fluglärm. Aber es ist halt auch schön, wenn man wirklich was entwickelt wird, was tatsächlich dann auch so einfach umsetzbar ist, weil man keine großen Umbauten vornehmen muss oder dergleichen, was wirklich kurzfristig wirklich implementierbar ist in so einem Flugsystem.
Ja, genau.
Was sind denn eigentlich so bislang im DLR deine Highlights? Worauf blickst du gerne zurück? Ich meine, seit 2006 sitzt du für das DLR im Cockpit. Seit 2004 bist du grundsätzlich im DLR, hast du wahrscheinlich schon einiges erlebt.
Das lässt sich nicht einfach beantworten. Es gab so viele wirklich unterschiedliche, herausfordernde und wirklich superschöne Momente, Zeiten. Ich versuche ein paar wenige mal herauszupicken. Eigentlich schon ziemlich zu Beginn, als wir für das Alfred-Wegener-Institut Polarflug-Messkampagnen geflogen sind, kann ich mich recht gut erinnern an eine 6-wöchige Kampagne auf Spitzbergen, die sehr, wirklich sehr, sehr herausfordernd, aber auch wirklich sehr, sehr schön gewesen ist. Über das Eis von Spitzbergen und das umgebende Meer zu fliegen, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Macht einen auf der anderen Seite auch tatsächlich ein bisschen, also mich persönlich ein bisschen traurig, wenn man immer mehr und mehr sieht, wie wenig Eis oder wie wenig das Eis oder die Gewässer um Spitzbergen noch zufrieren. Die anderen Highlights mit Sicherheit sind die beiden längeren Auslandsaufenthalte gewesen für die Testpilotenausbildung. Genau, die 4 Monate in den USA, 7 Monate in England. Mit Sicherheit die Highlights, aber auch die Projekte, du hast Elnas schon angesprochen, mit Sicherheit auch eins der wirklichen Highlights an Projekten in meinem bisherigen Berufsleben im DLR. Aber auch, wie gesagt, nur stellvertretend für ganz, ganz viele andere.
Ein Highlight, zumindest für mich persönlich, teilen wir ja sogar. Da haben wir uns kennengelernt. Das war Anfang letzten Jahres, Anfang 2020. Dass wir ein neues Flottenmitglied gemeinsam abgeholt haben aus Bordeaux, den iStar. Also da erinnere ich mich noch sehr gut, wie wir uns dann an der Hotelbar abends das erste Mal getroffen hatten und du ganz begeistert erzähltest, ja, man merkt, dass der Hersteller sonst eigentlich ja Hochleistungsjets baut. Hat jetzt mir versprochen, dass man das beim Start natürlich das merken würde. Das ist mir bis heute ganz gut in Erinnerung geblieben. Das ist auf jeden Fall auch eins meiner persönlichen Highlights und ich finde es total cool, dass wir das quasi so gemeinsam erlebt haben. Jetzt habe ich ja schon eine ganze Menge von dir erfahren und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, so ein paar Details und Kleinigkeiten brauchen wir da noch, um mal zu merken, wie tickt eigentlich Jens Haider. Dazu haben wir uns 10 forsche Fragen überlegt und die werde ich jetzt mal stellen. Die sind im Grunde Entweder-Oder-Fragen. Du kannst sie kurz und knapp beantworten, aber wir schauen mal, ob wir nicht doch ein paar haben, wo wir hängen bleiben.
Forsche Fragen.
Jens, bist du bereit für 10 schnelle Fragen?
Wahrscheinlich nicht, aber leg los.
Okay, gut, fangen wir mal ganz seicht an und bleiben mal noch ein bisschen bei der Fliegerei. Was bevorzugst du, eine Nachtlandung über einem Lichtermeer von New York City oder Los Angeles oder eher einen schönen szenischen Sichtflug durch die Alpen?
Durch die Alpen.
Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe auch ein bisschen drauf umgeritten auf den ganzen Klischees. Ich habe auch eine Vermutung, aber bevorzugst du eher die nerdige Nickelbrille oder die prollige Pilotenbrille?
Dann schon eher die Pilotenbrille.
Aber nur bei Tag, ne?
Ja.
Okay, Gott sei Dank.
Bitte.
Brille ist natürlich nicht alles, was zu einem Pilotenoutfit gehört. Was würdest du als nächstes wählen? Den schmusigen Strickpulli oder doch eher den obercoolen Overall?
In welcher Jahreszeit sind wir denn?
Och, sagen wir jetzt mal Winter.
Dann bleibe ich beim Strickpulli.
Und natürlich die ganz offensichtliche Frage, die man wahrscheinlich jedem Piloten, jeder Pilotin direkt stellen würde. Lieber starten oder lieber landen?
Die kann ich nicht beantworten. Das eine gehört zum anderen dazu. Wenn ich gestartet bin, muss ich auch landen. Irgendwann.
Okay, lassen wir so stehen. Nach dem Start in der Luft, obwohl, wir sagen jetzt mal nicht, ob du im Cockpit sitzt oder in der Passagierkabine. Tomatensaft oder Bloody Mary?
Beim Fliegen lieber Tomatensaft.
Und wenn du hinten sitzt, lieber Fenster oder Gangplatz?
Tatsächlich lieber Fensterplatz. Da kann man im Zweifelsfall den Kopf gut anlehnen und die Augen zumachen.
Das ist ein verdammt gutes Argument. Also ich glaube, die meisten denken eher an die schöne Aussicht. Aber ja, das muss ich mir merken. Also das ist meistens gebe ich den Fensterplatz auf, um ihn anderen zu überlassen. Aber ich neige auch dazu, blöd wegzuknicken, wenn ich einschlafe. Okay, lieber Flug durch die Wirbelschleppe oder eine Fahrt mit der Achterbahn?
Mit welchem Flugzeug durch welche Wirbelschleppe?
Das darfst du dir aussuchen. Sagen wir mal, die Wirbelschleppe eines Airbus A380. Aber dann sollten wir vielleicht kein allzu kleines Flugzeug nehmen, sondern mit einem A320, mit dem Attra vom DLR.
Ja, ja. Dann auch ein bisschen aus Forschersicht, beziehungsweise aus der Pilotensicht dann durch die Wirbelschleppe.
Maverick oder Captain Baloo?
Eindeutig Captain Baloo.
Bum, 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 bum. Sehr schön. Finde ich auch immer wieder herrlich. Also war eine meiner absolut liebsten Serien damals. Also wenn sie dann durch die Schlucht nach Cap Suzette reinflogen und die Seegans ist einfach ein cooles Flugzeug. Was bringt dich mehr ins Schwitzen? Ein Vogelschlag im Eistar oder ein furchtbarer Auftritt eines Schlagerstars?
Letzteres. Kann ich auch jetzt nur deshalb sagen, weil wir mit dem Eistar auch schon einen Vogelschlag hatten und es eigentlich tatsächlich erst nach der Landung gemerkt haben.
Ach was, tatsächlich?
Ja.
Also tatsächlich ein Vogelschlag im Triebwerk und...
Nee, nicht im Triebwerk. Wir haben den mutmaßlich mit der Flügelvorderkante beim Start getroffen. Wie gesagt, wir haben es nicht gemerkt. Nach der Landung, erst als wir ausgestiegen sind und dann wirklich die großen Blutspuren, Kratzer an der Flügelvorderkante gesehen haben.
Ups. Da war der Jäger wohl nicht sehr aufmerksam am Flughafen. Okay, und die letzte Frage. Würdest du lieber mit einem flotten Jet auf der Flugshow posen oder mit einer urigen Propellermaschine Post in Alaska ausfliegen?
Oh, dann glaube ich lieber, Alaska ist ein schönes Land, war ich auch noch nie, würde ich glaube ich lieber nach Alaska fliegen.
Den Strickpulli hast du ja schon dabei.
Genau.
Wäre glaube ich auch meine Wahl. Also ich glaube, so ein Jet ist zwar schon irre cool, aber ja, das ist auch anstrengend, ne? Also.
Es ist anstrengend, es ist wirklich anstrengend und wenn man die Leute sieht oder vielleicht auch Reportagen zu deren Berufsleben, dass die jeden Tag ins Fitnessstudio rennen, das ist nicht aus Jux und Dallerei, sondern das ist harte Arbeit, was die machen. Ja,
ja, ich meine, das sind ja das ist bis zu 9G oder was sie da teilweise aushalten, das neunfache Körpergewicht in so manchen Manövern, das ist schon wirklich irre. Also, nee, da würde ich, glaube ich, auch deutlich lieber in einem schönen, geräumigen Cockpit sitzen, Berge gucken, Landschaft gucken. Ist, glaube ich, deutlich schöner.
Falsche Fragen.
Hast du denn eigentlich noch was so auf deiner Liste? Also du hast jetzt hier schon echt coole Sachen genannt, also wo ich auch einfach gerne mal mitgeflogen wäre. DC-3 zum Beispiel, absoluter Klassiker, ist natürlich fantastisch. Aber hast du noch was auf der Liste, wo du sagst, das würdest du gerne mal, sei es als Pilot oder auch einfach als Fluggast mitfliegen?
Absolut, absolut. Was ich bis heute nicht geschafft habe, und das steht tatsächlich noch auf meiner Liste, mit einem Wasserflugzeug zu fliegen.
Mit der Seegans.
Mit der Seegans, zum Beispiel. Ja, nein, also von Wasser zu starten und zu landen habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, auch nicht als Fluggast irgendwo mal miterleben dürfen. Ja, das steht noch auf der Liste.
Stelle ich mir auch echt schwierig vor. Ich meine, so Wasser, also gerade bei der Landung, das ist ja nicht so schön ruhig eigentlich wie eine Betonbahn oder Asphalt. Aber ich habe mal gelesen von einem Besitzer einer Goose, Grumman Goose in den USA, in Michigan, natürlich, wo die riesen Seen sind. Der hat da dieses alte Flugzeug, dieses Wasserflugzeug und lädt dann regelmäßig Freunde und Familie ein. Die fliegen dann mit dem Flugzeug auf den See, nutzen die Tragflächen als Sprungbrett ins Wasser und so. Und das ist, stelle ich mir auch echt cool vor. Oder in der Karibik.
Ja.
Ach Gott, so von Insel zu Insel hüpfen mit dem Flugzeug. Träumchen. Ach ja. Mal sehen, vielleicht hast du in Zukunft noch die Chance, da mal einzusteigen.
Ja, ich hoffe es sehr. Ja.
Mit Blick auf die Zukunft. Welche Themen fürs DLR hast du gerade noch so auf dem Tisch in der Pipeline? Worauf freust du dich besonders?
Also das ganz große Thema momentan in Braunschweig ist der Eistar. Wir haben den ja jetzt seit Anfang letzten Jahres. Wir haben inzwischen ihn schon relativ weit umgebaut, dahingehend, dass wir jetzt eine Messanlage eingebaut haben, um Flugdaten auch direkt gleich aufzeichnen zu können. Aktuell sind wir dran, einen Nasenmast, also das ist im Prinzip eine Messsonde, die direkt an der Flugzeugnase angebracht ist, um verschiedene Anströmungen oder die Parameter der Luftanströmung möglichst ungestört vom Rumpf messen zu können. Also das sind alles so Vorbereitungen so für die Projekte auf dem ISTA. Das ist das, was uns gerade sehr, sehr, sehr beschäftigt in Braunschweig auf dem Flugzeug. Auf unserer Dornier, der Do 228, sind wir gerade dabei oder haben jetzt gerade final abgeschlossen den Umbau mit einem experimentellen Autopiloten, der dafür genutzt wird, unter anderem UAV, also Funktionalitäten, von unbemannten Flugzeugen zu erproben. Bevor man so ein unbemanntes Flugzeug losschickt, also in der Größenordnung, ist es sinnvoll, das erstmal zu erproben mit noch einer Besatzung an Bord. Und das machen wir unter anderem eben mit unserer Dornier 228 in Braunschweig. Genau, was ich sag mal, flugbetriebsübergreifend, also auch in Oberpfaffenhofen jetzt natürlich noch sehr stark dazukommt, ist das elektrische Fliegen. Da hatte das DLR jetzt erst vor kurzem eine weitere Dornier 228 gekauft, mit dem Ziel, eins der Triebwerke zu tauschen, auszuwechseln gegen einen Elektromotor und den so als Ziel dann in einigen Jahren mit einer Brennstoffzelle elektrisch versorgen zu können. Und das sind Herausforderungen, die sind nicht mal eben in den nächsten 2-3 Jahren gemacht, sondern das sind dann schon Projekte, da reden wir eher von, 5 Jahre plus und noch mehr.
Es ist ja auch unfassbar komplex. Und also der ISTA zum Beispiel, der soll ja irgendwann ein fliegender Simulator im Grunde sein, in der Lage sein, quasi andere Flugzeuge zu imitieren, ein Flugzeug mit einer Brennstoffzelle auszurüsten, dann gibt es halt auch nicht so auf dem Baukasten einfach fertig. Und dann soll das Ganze ja, glaube ich, sogar noch modular sein, sodass man einzelne Komponenten mal tauschen kann, um deren Leistung zu prüfen. Ich hab dann erfahren, dass gerade auch die Kühlung wohl durchaus ein großes Thema ist bei diesem ganzen hybrid-elektrischen Antriebsstrang. Muss halt erstmal entwickelt und erforscht werden. Dafür sind wir letztendlich auch da. Wir gehen ja nicht hin und kaufen das, was schon da ist, sondern entwickeln einfach neue Dinge. Was denkst du denn, wie sich grundsätzlich auch die Luftfahrt jetzt in der Zukunft kurz- und mittelfristig entwickeln wird? Du hast ja schon in der Vergangenheit, ich habe eine Aufzeichnung von dir gefunden aus einem Interview, da hast du schon vor 10 Jahren gesagt, dass alternative Energieträger ein großes Thema werden würden. Jetzt ist es irgendwie 10 Jahre später, alle reden über nachhaltige Flugtreibstoffe, über Wasserstoff und so weiter. Was glaubst du, wie geht es da weiter als nächstes?
Zunächst mal finde ich, oder ist so mein persönlicher Eindruck, dass in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren sich wirklich riesengroße Themenfelder aufgetan haben. Wenn ich zurückdenke an vor 15 Jahren, als ich im DLR begonnen habe, war eben genau, was du gesagt hast, war beispielsweise Wirbelschleppen ein ganz großes Thema. Dann war natürlich auch immer Lärmminderung ein ganz, ganz großes Thema. Jetzt seit gefühlt 3, 4 Jahren, wenn man genau hinschaut, gibt es das Thema auch schon viel, viel länger. Direkt der Einfluss auf das Weltklima. Da sieht man auch wenn man in die Luftfahrtindustrie schaut, die sich das Thema ja annimmt, dass es hier unheimlich viel zu tun gibt. Auch als Luftfahrt seinen Beitrag zu leisten, der Fußabdruck des Menschen so auf das Weltklima möglichst neutral, möglichst klein wird. Und ich denke, da wird, und es gibt eben auch nicht nur, sag mal, die eine Richtung, dass man sagt, ja, okay, wir haben jetzt neue Triebwerke, wir machen jetzt alles elektrisch. Ich denke, da zeichnet sich auch schon ab, dass das nicht funktionieren wird. Ja? Dass man bei kleineren Flugzeugen bis hin zu vielleicht Regionalverkehrsflugzeugen schon über elektrische Antriebe nachdenken kann. Wenn man an Langstreckenverkehrsflugzeuge denkt, ja, sehe ich es eher schwieriger. Muss man dann natürlich auch mal die Spezialisten fragen, der ich jetzt nicht bin. Aber da muss man dann über Alternativen nachdenken, weil so große, so schwere Batterien, das wäre nie wirtschaftlich in einem Langstreckenverkehrsflugzeug alles mit Batterien quasi mit Strom zu versorgen. Also da muss es dann andere Möglichkeiten geben. Man sieht auf jeden Fall, dass dieses Thema Klimaneutralität ein Treiber ist für Themen in der Luftfahrt, die jetzt in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen haben und die auch weiterhin Fahrt aufnehmen werden. Und ich persönlich halte es für ganz, ganz spannend. Wie gesagt, auch wenn man eben mal in Richtung Industrie schaut, die sich der Themen ja auch angenommen haben inzwischen.
Das sind super spannende Aussichten. Ich bin da genauso gespannt wie du. Vielen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in deinen Alltag und auch mit uns den Blick nach vorne gewagt hast. Wir sind tatsächlich jetzt schon am Ende angekommen. Jens, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist und hier jetzt quasi die Pilotfolge mit aufgezeichnet hast. Wir werden im monatlichen Rhythmus weitere Folgen produzieren und werden als nächstes unter anderem zum Mars reisen oder schauen, wie man die größte künstliche Sonne der Welt betreibt. Also bleibt gespannt, wir freuen uns auf euer Feedback und verabschieden uns. Jens, vielen Dank, mach's gut.
Ja, danke dir, mach's gut, ciao.
Ciao.